Eine bessere Welt wird nicht gewählt, warum wir meinen, dass Armut, Ausbeutung, Klimakrise, Kriegs- und Fluchtursachen und noch einiges Leid mehr gar nicht abgewählt werden können. Das ist der Titel des heutigen Abends. Und naja, an sich ist die Antwort eigentlich ganz einfach. Naja, das steht doch eh gar nicht auf dem Wahlzettel, das mit dieser besseren Welt. Stattdessen stehen da Namen von allerlei Gestalten, zum Beispiel auch solchen, die da auf die Ämter dieses kapitalistischen Nationalstaats namens Deutschland gewählt werden wollen. Da diese richtige Antwort aber jetzt mal den vielen Fans von diesem Laden Deutschland wohl nicht ausreicht und einige von ihnen recht harte Idealvorstellungen an dieser Wahl haben, haben wir uns mal zusammengesetzt und den folgenden Vortrag zusammengebastelt. Den möchte ich beginnen mit einer kleinen Geschichte. Als 2021, das ist jetzt 3,5 Jahre her, Bundestagswahl war, da waren viele aus unserer Runde stolze FFF-Aktivistinnen, also Fridays for Future. Wir sahen die damalige Große Koalition verantwortlich für einiges an existenziellem Leid, das uns begegnet ist. Sie hatten die Klimakrise verpennt, unter ihnen war die soziale Schere weiter aufgegangen und besonders Peter Altmaier ist mir in Erinnerung geblieben, der damalige Wirtschaftsminister, als mein regelrechtes Hassobjekt, das unsere Zukunft zerstöre. Aber zum Glück fanden wir sind ja in einer Demokratie. Und da kommen wir als WählerInnen, anders als in der Diktatur, alle 4 Jahre mal richtig zu unserem Zug. Unsere Kritik an der Regierung kommt jetzt auf dem Wahlzettel endlich zur Geltung. Die sogenannte Sternstunde der Demokratie. Wenn uns die Regierung nicht passt, können wir sie abstrafen, indem wir eine neue wählen. Dann wird ja auch alles ganz anders. Naja, entsprechend froh waren wir, als die Große Koalition dann wirklich abgewählt war. Leider, so fanden wir, konnten wir keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün gewinnen, aber naja, die Ampel, die Fortschrittskoalition, die versprach doch wenigstens eine leichte Besserung. Ganz anders als vorher waren ihre Themen nun Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Frieden, Bildung. Es waren eben die Zukunftsthemen, mit denen diese Parteien gewählt wurden. Und dann am Wahlabend erzählten die Wahlsieger, ich habe mir diese Sendung nochmal angeguckt letztens, der Wähler, der wollte Erneuerung. Und wenn man mal sich zurückerinnern will, was für ganz andere Zeiten das waren, dieses Plakat hier von den Grünen. Keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Naja, diese Zukunft, die ist irgendwie richtig beschissen gealtert. Beim Schreiben dieser Einleitung und auch beim Schauen von den Nachrichten von damals ist mir das erstmal wieder richtig in Erinnerung gekommen, was das eigentlich für gänzlich andere Zeiten waren. Verschiedene Machtstrukturen auf dem Globus, ein Stellvertreterkrieg in der Ukraine und naja, schon stellten die Fortschrittskoalitionäre ganz andere Sachen im Namen des Wählers an. So unterrichteten sie ihn im Februar 2022 vom Naturgesetz der Zeitenwende, die es nun verlange, zur Sicherung unseres Friedens. Und leiteten die größte Wiederaufrüstung seit dem Dritten Reich ein, mit all den lustigen Nebeneffekten wie Weltkriegsrisiken. Sie erklärten dem Verbraucher, dass am Ende des Portemonnaies künftig noch mehr Monat übrig sein wird, da Energiepartner Putin von gestern nun das absolute Böse ist, und stellten den Energiesektor um und leiteten damit eine Verarmung ein. Ja, dann schlugen sie uns auch noch in Lützerath zusammen, sogar recht viele hier aus dem Raum, kauften dreckiges LNG-Gas und warnten vor chinesischer Elektromobilität, da Klimaschutz augenscheinlich nur beim Nutzen für den deutschen Wirtschaftsstandort etwas wert ist. Und naja, sie führten die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen ganz munter weiter. Entsprechend war und ist die Empörung bei vielen groß. Wenngleich den Regierenden klar war, dass das jetzt wohl nicht ganz die Wahlkampfthemen waren, manche Abgeordnete sogar ganz dolle Bauchschmerzen bei der ein oder anderen unschönen Abstimmung verspürten, sei das alles total notwendig, da die Umstände es verlangten. Und das heißt dann im Politsprech demokratische Verantwortung. Vor dem Wähler, der das ja alles eigentlich gar nicht gewählt hatte. Ja, was denn nun? Vor dem Wähler oder den Umständen? Naja, ein ganz schön hartes Brett kann man sich da gerade als junger Mensch denken. Da hatte man sein Kreuz doch wegen Klimaschutz, sozialer Gerechtigkeit oder ähnlichem gesetzt. Und schon stellen heute die Regierenden in seinem Namen dann irgendwelche Notwendigkeiten an, die bestenfalls unsichere Zukunftsperspektiven oder schlechtenfalls die Beteiligung in einem Weltkrieg bedeuten. Und die Apokalypse des Klimas lasse ich hier mal außen vor. Und angekommen im heutigen Wahlkampf, da kann einem dann so richtig schlecht werden. Wer kann am besten aufrüsten, wer kann am besten abschieben und wer kann es am besten mit den Chinesen und anderen Konkurrenten auf dem Weltmarkt aufnehmen? Naja, und jetzt hat der Wähler zur Sternstunde seiner Mitbestimmung wieder die Wahl. Ja, wollt ihr lieber Ausländer raus mit Merz, Deutschland den Deutschen mit Scholz oder döp, 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 döp mit Alice Weidel? Naja, eine ziemliche Scheiße. Aber keine Sorge, ich habe heute nicht nur Polemik im Angebot, sondern auch das ein oder andere Argument eingepackt. denn so ist nicht nur in unseren Kreisen der Blick auf das Wählen doch ein wenig getrübt. Wahlgleichgültige Sprüche wie "Die da oben machen doch sowieso, was sie wollen. Alle Sack, Knüppel rauf, triffst du immer einen richtigen." Oder "Man wählt ohnehin nur das kleinere Übel" sind in breiten Kreisen der Bevölkerung populär. Von konservativen bis linksradikalen Kollegen konnten sich heute welche bei mir auf der Arbeit drauf einigen. "Das ist doch eh alles ein Zirkus da im Parlament." Und also, dann ist mir noch auf Instagram heute folgendes Svea-Maus-Meme gekommen. Die Wahlurne am 23. Februar. Naja, ist ja auch irgendwie Popkultur, dieser Account. Also, von vielen, die sich irgendwie als links verstehen, vormals noch Grün oder SPD gewählt haben, die stehen nach dieser Legislatur doch auch recht ratlos da, wen sie denn nun wählen soll. Nach dem Wahlkampf zählen ihre Versprechen doch offensichtlich ohnehin nicht mehr, heißt es. Und ein gutes Viertel geht sowieso nicht wählen. Und einige mehr gehen, nachdem sie dann diese tollen Sprüche geklopft haben, dann doch noch, vielleicht mit einem Fünkchen Ironie, in die Wahlkabine. Und wieder andere sagen, nun sei es erst recht wichtig zu wählen, um noch Schlimmeres zu verhindern. Komisch, wenn man bedenkt, dass die aktuelle Scheiße auch nie zur Wahl stand. Und Menschen, die sich den zuletzt genannten Positionen zuordnen würden, möchte ich heute mit diesem Vortrag ansprechen. Menschen, die sich mit dieser Realität nicht abgeben wollen, nicht einverstanden sind. Menschen, die dann aber jetzt erstmal gleichgültig werden oder dann irgendwie so eine komische Selbstironie nehmen und dann doch wählen gehen. Oder auch meinen, jetzt sei es besonders wichtig zu wählen. Weil das sind doch irgendwie, entschuldigt, halbgare, wenn nicht sogar blöde Schlüsse. Es als übel erkennen, aber dann doch hingehen und danach wieder 4 Jahre Kopfschmerzen bekommen und nichts machen? Nee. Stattdessen möchte ich heute mal die Wahl, also die in der Demokratie vorgesehene, erwünschte Einmischung der BürgerInnen in die Staatsgeschäfte mal untersuchen. Was steht dort zur Wahl und was steht dort nicht zur Wahl? Und wofür ist die Wahl eigentlich gut? Denn die Wahl hat zweifelsohne seinen Daseinsgrund. Nur sieht dieser eben anders aus, als sich das viele WählerInnen so denken. Ich möchte in meinem ersten Teil des Vortrags erstmal bestimmen, was die Wahl rein formal überhaupt ist, um mit ein paar verbreiteten Idealen an sie aufzuräumen. Das ist vielleicht ein wenig dröge, halte ich aber für wichtig, um die Thesen zu begründen, warum sie eben kein Angebot an die BürgerInnen ist, sondern eine nützliche Methode des Staates ist, wie er seine BürgerInnen nach seinen Zwecken einbindet. Zudem möchte ich dann für die Freunde dieses Staates, auch für die Kritischen unter ihnen, zu denen ich auch gehörte lange, ein paar gute Gründe geben, sich nicht mit seinen Zwecken gemein zu machen und damit auch die Antwort auf unseren Titel geben. Und am Ende möchte ich dann mal anschneiden, weil ich sowieso gefragt werde wahrscheinlich, was folgt denn nun aus dieser Kritik? Das war jetzt meine Einleitung. Wenn es irgendwelche Verständnisfragen gibt, gerne auch mal zwischendurch Fragen. Diskussion gerne am Ende. Ich habe das gestern mal alles so eingesprochen, so all in all, denke ich, mit Einleitung werden es nicht mehr als 50, 60 Minuten. Also ich denke, das kriegen wir hin. Jo, wir fangen mal an. Die Wahl, ich habe es in meiner Einleitung schon erwähnt, gilt als die Sternstunde der Mitbestimmung. Die Gesamtheit der Wahlstimmen entscheidet, wie die Ämter im Staat neu besetzt werden. Somit könne man als Wähler seiner Unzufriedenheit, die durch das bisherige Regiertwerden zustande kam, Ausdruck verleihen. Alle Gewalt geht vom Volke aus, heißt es im Grundgesetz. Dieses Prinzip wird hoch geschätzt, als Dienst des Staates an seinen BürgerInnen. Und hier beginnt das Ideal, also die positive Fehlvorstellung. Wie nett, denkt man sich vielleicht. Plötzlich sorgen sich die PolitikerInnen im Wahlkampf um die Probleme ihrer BürgerInnen und bieten sogar Alternativen für sie an. Wenigstens alle 4 Jahre einmal. Das gilt im Grundsatz als ein tolles Mittel zur Durchsetzung seiner eigenen Interessen. Die Kritik lautet meist nur, dass dieses Ideal nicht richtig hergestellt ist. Dass man da schon vom Prinzip her ziemlich daneben liegt, möchte ich nun beweisen. Zunächst möchte ich mal feststellen, dass die als Dienst am Bürger dargestellte Wahl überhaupt nicht von den BürgerInnen ausgeht. Sie werden nicht gefragt, wann und wie sie wählen wollen. Das ist alles staatlich vorgegeben, beziehungsweise jetzt halt bestimmt vom Kanzler, der meinte, diese Regierung sei gescheitert und die Staatsgeschäfte könnte man in der bisherigen Form so nicht mehr weiter vorantreiben. Es kommt immer von der Staatsseite. Naja, also, das als Dienstleistung klingende, wählt uns in die Regierung und wir kümmern uns dann dort um deine Anliegen, das, was die Politiker eben so sagen, das heißt im Umkehrschluss schon mal prinzipiell eins. Für deine Anliegen sind ausschließlich wir zuständig, wenn wir in die Regierung gewählt werden, nicht du selbst. Man kann also das Abgeben seiner Stimme also schon mal ganz wortwörtlich nehmen. Man gibt sie ab. An Menschen eben, die sich dann stellvertretend drum kümmern. Oder um es mal mit dem Satz, alle Macht geht vom Volke aus zu sagen, ja, wenn sie vom Volke ausgeht, dann geht sie auch von ihm weg. An die Regierung eben, die mit der Wahl ermächtigt wird. Auf die man dann gar keinen Einfluss mehr hat. Härter gesagt, der man sogar gehorchen muss. Man gibt also seine Stimme ab an Menschen, die einem dann sagen, wo es lang geht. Man stimmt also zu, aus seiner Unzufriedenheit niemals selbst Taten folgen zu lassen, sondern eben regiert zu werden. Kleines Beispiel, also wer in Lützerath war, weiß das ganz genau. Die Regierung, naja, die Ampelregierung, sie wurde gewählt von auch vielen Klimabewegten. Und die Regierung, die hat dann halt, ermächtigt von den WählerInnen, ihr Programm des Klimaschutzes durchgesetzt. Wozu halt dummerweise, ja, auch die Abbaggerung dieses Gebietes Lützerath gehörte. Und damit dummerweise auch das Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze. Naja, und empörte Freunde des Weiterlebens dieses Planetens, die nahmen sich dann einfach mal raus, dieses Programm gar nicht zu akzeptieren. Und dafür wurden sie dann von den demokratischen Politikern gerügt. Ich zitiere hier mal den NRW-Innenminister Reul von damals, CDU. Die Polizisten haben gezeigt, dass unser Staat, unser Rechtsstaat funktioniert. Ja, und das war darauf bezogen, dass diese Polizisten nämlich die Leute in Lützerath, die dieses Programm nicht akzeptieren wollten, zusammengeschlagen haben. Ich selbst bin netterweise gerade davongekommen. Also, egal wie man das nun erstmal findet, dieses Prinzip, möchte ich mal festhalten. Die Macht geht bei der Wahl vom Volk aus, also auch vom Volk weg. Sie geben ihre Stimme ab an Menschen, die in ihrem Namen etwas damit anfangen. An den Staat eben, beziehungsweise an sein Regierungspersonal. Die dann logischerweise nach den Zwecken des Staates und nicht der einzelnen BürgerInnen regieren. Das ist in der Verfassung schon mal so angelegt, die im Übrigen nie zur Abstimmung stand. Man hat also überhaupt nicht die Wahl ob, sondern nur von wem man regiert werden möchte. Und trotzdem sehen die meisten Menschen den Staat als Mittel zur Durchsetzung ihrer einzelnen Interesse. Und die PolitikerInnen als ihre Dienstleister, obwohl nie wirklich bewiesen wird, dass dem auch so ist. Dabei lässt doch schon eins gehörig an dieser Darstellung zweifeln. Die Warnung vor steigenden Nichtwählerzahlen. Das sind keine Warnungen an die Nichtwähler, nach dem Motto, oh, ihr verpasst da eure schöne Dienstleistung, jetzt fällt doch euer Interesse hinüber. Nee, das sind Warnungen an die PolitikerInnen, dass die Menschen den Staat doch nicht mehr als Mittel zur Durchsetzung ihrer Interessen sehen. Und das sehen die dann für sich als ein Problem, dass sie nicht auf die allgemeine Zustimmung seiner BürgerInnen setzen können. Und somit kommen wir zum nächsten Punkt. Diese Staatsform wird komischerweise genau dafür auch noch gelobt, als eine politische Herrschaft, die sich um die Zustimmung seiner BürgerInnen sorgt. Dabei heißt das nichts anderes, als dass die politische Herrschaft, also der grundsätzliche, verpflichtende Aufbau der Gesellschaft, der bereits feststeht, dass die PolitikerInnen sich nur noch drum sorgen, dass die Leute diese Herrschaft auch gut finden. Dass sie sich von der Zustimmung der Leute überhaupt gar nicht abhängig macht, sei an dieser Stelle auch einmal gesagt. Die Zustimmung zu dem Feststehenden ist also etwas, an dem der Staat ein Interesse hat. Die BürgerInnen stehen da total passiv im Verhältnis zum Staat. Klingt für mich dann doch gar nicht mehr so positiv. Und für die, die das noch nicht so sehen, gebe ich im weiteren Verlauf nochmal ein paar mehr Gründe für mein Urteil. Denn diese passive Rolle hat der Bürger im Übrigen auch bezüglich dem, was die ermächtigten PolitikerInnen nach der Wahl inhaltlich mit seiner Stimme anstellen. Denn sein Grund, sein Anliegen, mit dem er an die Wahlurne getreten ist, weswegen er laut dem Ideal ja auch überhaupt die PolitikerInnen braucht, zur Lösung, das kann man ja auf dem Wahlzettel gar nicht zum Ausdruck bringen. dann wäre der sogar ungültig, lol. Was er hingegen tut, ist es, ein Kreuz zu setzen. Hinter einer Person und einer Partei. Eins von über 40 Millionen anderen. Die individuellen Beweggründe sind komplett bedeutungslos. Also, ob jemand jetzt SPD gewählt hat, um zum Beispiel die AfD klein zu halten, ob jemand SPD gewählt hat, weil man deren Abschiebeprogramm geil findet, oder ob jemand SPD gewählt hat, weil man sich einfach an dieser schönen Glatze von Olaf Scholz freut. Am Ende ist sein Kreuz ein 40-Millionstel eines Wahlergebnisses und was dieses inhaltlich dann bedeutet, spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Das interpretieren nämlich die Gewählten selbst, was der Wähler nun von seiner Regierung wolle. Das ist eine Quatschfrage, die diese Gewählten dann am Wahlabend in der sogenannten Elefantenrunde in den Talkshows dann diskutieren. Als könnte man irgendwie einheitliche Bestrebungen des Wahlvolks, als wäre das so eine Person, aus diesen inhaltsleeren Zahlen ablesen, die auch eine Richtung dann angeben könnten. Naja, das ist erstmal blöd für diese WählerInnen, die inhaltlich irgendwas Bestimmtes zum Ausdruck bringen wollten. Gut ist das für das Gelingen des Gemeinwesens, dessen gewähltes Personal nun nach ihren Maßstäben Politik machen kann. Im Namen von, aber vor allem losgelöst von jeglicher Verpflichtung gegenüber dem Wähler. Einzig und allein ihrem Amt und ihrem Gewissen heißt das in der Verfassung. Nicht mal ihrem Parteiprogramm. Also, aber auch schon, was die Auswahl dieser nicht bindenden Parteiprogramme angeht, fällt dem Bürger die absolut passive Rolle zu. Wenn sie denn nun ein Problem haben, für dessen Bewältigung sie eine Politikerin oder eine Partei wählen, ist auch das Angebot zur Problemlösung von eben diesen bestimmt. Es wird ihm vorgesetzt. Die Inhalte sind, neben ihrem verfassungsrechtlichen Rahmen, von dem geprägt und begrenzt, was die Parteien für notwendig halten. Klar, da kann dann jeder mitmachen und seine Punkte mit reinbringen, trotzdem sind sie begrenzt und geprägt davon, was die Parteien dann für notwendig halten. Dass ständig beklagt wird, dass diese sich dann aber in diesen ganzen Sachfragen ja kaum unterscheiden, die Parteien, ja eigentlich nur alle eine graue Masse bilden, das hat seinen Grund darin, um welche gemeinsame Sache die Parteien da eigentlich konkurrieren. Und zwar um die Führung des Staates und die Regierung des Volkes. Davon sind die Programme geprägt und begrenzt. Wir kommen zum Punkt 2, nachdem ich mir ein Glas Wasser eingeschenkt habe. Jetzt wird's. Entschuldigung. jetzt wird's auch ein bisschen interessanter. Das war der langweiligere Part. Jetzt kommt nämlich das Bemerkenswerte. Wer dann auf die Ämter gewählt wird, findet dort nicht nur die Machtmittel vor. Also er kann nicht einfach nur Gesetze erlassen, die wirklich jedes kleinste Detail in unserer Gesellschaft regeln, denen dann alle auch gehorchen müssen. Naja, sonst kriegt man halt Probleme mit der Putzelei. Also der hat die Machtmittel dann in der Hand, die ihm ja potenziell ermächtigen, im Rahmen der Verfassung alles zu tun. Sogar Gutes. Nein, er findet aber auch lauter Notwendigkeiten vor, und das ist jetzt das Wichtige, damit seine Macht, diese Freiheit zu haben, überhaupt erhalten bleibt. Notwendigkeiten der Macht habe ich deshalb hier mal als Titel von diesem Part genommen. Es gibt also Notwendigkeiten, nach denen er sich richten muss, dass überhaupt weiterhin regiert werden kann. Das sind die berühmten Sachzwänge, von denen man immer hört. Und jetzt wird es mal ein bisschen deutlicher. Was soll das denn bedeuten? Dafür ein kurzer Blick darauf, wie dieses Staatswesen und seine Ämter der Macht so organisiert sind. Das ist jetzt nicht nur für Deutschland, das sind eigentlich so Standardministerien, die jeder kapitalistische Nationalstaat auf der Welt hat. Wir haben mal das Finanzministerium. Und das gibt vor, ohne Geld läuft schon mal nichts. Dies ist zuständig für das Einsammeln des Geldes für die Staatskasse, in Form der Steuergelder eben. Ganz plump, weil, naja, der Staat davon seine direkte wirtschaftliche Macht bezieht und beziehen möchte. Zudem sind dann die sicheren Finanzen auch noch wichtig für seine Kreditwürdigkeit, damit er Schulden zu guten Bedingungen aufnehmen kann. Und ein dritter Aspekt, weshalb das wichtig ist, ist auch noch die Stabilität der Währung, was jetzt aber ein bisschen zu kompliziert wäre, im Hinblick auf den Euro das zu erklären. Naja, was braucht es, damit das Finanzministerium die Staatskasse füllen kann? Eine wachsende Wirtschaft. Und damit sind wir beim zweiten Ministerium, dem Wirtschaftsministerium. Dieses setzt die Rahmenbedingungen dafür, dass die Geschäfte der Unternehmen laufen. Weil ohne erfolgreiche deutsche Unternehmen in der Konkurrenz gibt es schon mal keine Unternehmens- und keine Körperschaftssteuern. Dann gibt es ja auch keine Arbeitsplätze und somit würden auch keine Einkommensteuern und Konsumsteuern anfallen. Die Wirtschaftsminister, die können das rauf und runter predigen, warum das Geschäftemachen denn so wichtig ist. Und in deren Logik ist das ja auch völlig richtig, was sie da sagen. Blöd nur, wenn man sich mal ansieht, wie dieses Geschäftemachen eigentlich funktioniert. Eine Bedingung, die erste Bedingung nämlich, ist ja, dass sich das Einstellen von Arbeitskräften für ein Unternehmen rentiert. Was in anderen Worten bedeutet, es muss erstens schon mal genug Menschen geben, die so wenig Eigentum besitzen, dass sie davon nicht einfach leben können, sondern arbeiten gehen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dummerweise, das nehme ich jetzt einfach mal an, gehören da wahrscheinlich wir alle hier im Raum dazu. Die einen besitzen viel und können aus ihrem Eigentum mehr machen und die anderen sind es, die so wenig besitzen, dass sie für die Eigentümer halt deren Eigentum vergrößern müssen. Dieses historisch durchgesetzte Verhältnis, das ist staatlich gesichert durch das Garantieren des Eigentums und der Freiheit. Und nun muss der Wirtschaftsminister dieses Verhältnis, diese Marktwirtschaft, eben so betreuen, dass ihr Wachstum am Ende dem Staat halt seine Handlungsfähigkeit sichert. Und ein Faktor ist ausschlaggebend, die Bezahlung der Arbeit. Die darf nur so hoch sein, dass Unternehmen damit Gewinne machen können. Sonst verlieren sie in der internationalen Konkurrenz oder siedeln auch in andere Länder um. Arbeit muss sich lohnen, aber nicht für die, die sie verrichten müssen. Das tut sie bei den meisten doch offensichtlich nicht. Sondern für die Unternehmen, die aus ihnen, aus der Arbeit, ihren Gewinn schöpfen. Und das ist die Basis des staatlichen Erfolgs. Die Basis, die es notwendigerweise braucht, damit der Staat seine Handlungsfähigkeit behält, damit weiterhin regiert werden kann. Und da die BürgerInnen ja auch überhaupt gar nicht gefragt wurden, ob sie jetzt regiert werden wollen, sondern das kommt ja, also man hat ja gar nicht die Wahl, man wird ja regiert, sind auch alle BürgerInnen von diesem Staat und genau von diesem Prinzip abhängig gemacht. Und zwar, dass es eine laufende Wirtschaft gibt, dass das Geschäftemachen funktioniert. Wenn wir jetzt nochmal auf den Titel kommen, also Armut ist damit schon mal eingekauft. Weil die findet der Staat entsprechend nicht einfach so vor, also es gibt jetzt Armut, das ist irgendwie ein Politikversagen und der kümmert sich dann darum. Nee, der erzeugt sie doch mit dem Garantieren von genau diesem Verhältnis erst. Wenn der Lohn, von dem man, Staat sei Dank, seinen Lebensunterhalt bestreiten muss, davon geprägt ist, Gewinne abzuwerfen, aber überhaupt nicht davon geprägt ist, dass man davon vernünftig leben kann, dann ist es kein Wunder, dass da schon grundsätzlich eine Armut bei rauskommt. Wenn es dann mit der Wirtschaft nicht läuft, dann kommt da logischerweise noch eine weitere Verarmung bei heraus. Denn das Gewinnemachen braucht es, das Auskommen mit dem Lohn, das braucht es nicht für den Staat. Und naja, so gibt es 2024 17,6 Millionen Menschen in Deutschland, die schon ab der Mitte des Monats jeden Cent umdrehen müssen und existenzielle Panik bekommen, wenn sie an ihren Lebensabend denken. Das sind 1 Million mehr als im Vorjahr. Juhu. Und in diesem Hinblick ist das nächste Ministerium auch gar nicht so sympathisch, wie es für viele erstmal klingt. Das Sozialministerium, beziehungsweise alle Ministerien, die den Sozialstaat eben ausmachen. Sie braucht es ja aus der staatlichen Logik. Und zwar nicht, um es den Gebeutelten der Konkurrenz, um denen mal ihr Leben ein bisschen schöner zu machen, sondern um eben dieses Leben als Lohnabhängige überhaupt aufrechterhalten zu können. Was soll das heißen? Wenn die Unternehmen einfach nur schlicht ihre Macht frei nutzen würden, würden zum Beispiel Arbeitskräfte durch fehlenden Arbeitsschutz, zu geringe Löhne zum nackten Überleben oder auch existenzvernichtende Aussichten bei Krankheit oder anderem, die Arbeitskräfte, die würden einfach verschlissen werden. So würden sich die Unternehmen ihre Grundlagen des Geschäftemachens in der Konkurrenz einfach selbst zerfleischen. Und dann kommt der Staat eben ins Spiel, weil der will ja das Geschäftemachen an sich garantieren. Also richten die Ministerien des Sozialstaats eine funktionale Betreuung ihrer tollen Konkurrenzgesellschaft ein, die selbige produktiv hält. So gibt es dann eben Arbeitsschutzauflagen, Mindestlöhne, Sozialversicherung oder zum Beispiel staatlich geregelte Ausbildungsbedingungen. Der traurige Witz ist halt, dass das alles nur so weit reicht und reichen muss, in Bezug auf das vorhin Besprochene, dass das Geschäftemachen an sich weiterhin erfolgreich ist. Dasselbe Prinzip lässt sich übrigens genauso auf den Umweltschutz beziehen. Flussverschmutzung und so weiter, das wird nur so weit begrenzt, wie es fürs grundsätzliche Geschäftemachen notwendig ist. Und damit es jetzt mal nicht so abstrakt bleibt, mal ein kleines Beispiel zu diesem Thema Sozialstaat und Betreuung der Marktwirtschaft. Als nach Jahrzehnten des Wachstums Deutschland Anfang der Nullerjahre in eine Wirtschaftskrise gerutscht ist, also Wirtschaftskrise heißt in anderen Worten nichts anderes, als dass das Geschäftemachen der Unternehmen nicht mehr funktioniert hat, ja dann, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verrannt, also das Wirtschaftskrise bedeutet nichts anderes, als dass das Geschäftemachen der Unternehmen nicht mehr funktioniert hat. Die Arbeit, die hat sich nicht mehr gelohnt, und zwar für die deutschen Unternehmen. Die Arbeit war zu teuer für die deutschen Unternehmen, Gewinne zu machen. Die Rahmenbedingungen mit Sozialstaat und Co. hatten eben damals Löhne zur Folge gehabt, die die deutschen Unternehmen am Gewinne machen gehindert hatten. Die zwingend notwendige Grundlage der staatlichen Macht war also in Gefahr. Also erschufen Schröder und Konsorten damals die Agenda 2010, die den Arbeitsmarkt flexibilisierten und entfernten die sogenannte soziale Hängematte. Ein Begriff, mit der sie im Übrigen die Schuld auf Arbeitslose schoben, was einfach nur unglaublich ist, wenn man mal berücksichtigt, dass sie halt arbeitslos wurden, weil irgendwelche Reiche keinen Gewinn mehr mit ihnen machen konnten und die Politiker in selbst es doch sind, die dieses Prinzip überhaupt garantieren. Naja, man schaffte, und darauf war das damalige Personal der Ämter besonders stolz, den besten Niedriglohnsektor Europas. Ja, richtig viele Leute in prekäre Verhältnisse, aber mit dem großen Ganzen, mit Deutschland, ging es wieder bergauf. Herzlichen Glückwunsch. Also, bevor ich jetzt mit den weiteren Ämtern weitermache, die unsere gewählten Pappenheimer da bekleiden, sei schon mal eins betont. Die erste Voraussetzung, auch von Sozialstaat und Umweltschutz, aber auch zum Beispiel von Subventionen, die zum Beispiel neue Branchen erstmal wettbewerbsfähig machen, die erste Voraussetzung dafür ist eben die erfolgreiche Wirtschaft. Und damit die erfolgreich bleibt, gibt es dann die Betreuung des Staates. Und somit schließt sich der Kreis. Will heißen, auch Sozialpolitik, die kann nur so weit gehen, wie sie grundsätzlich den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht belastet. Das sage ich jetzt auch mal, also das mit dieser Betreuung der Marktwirtschaft, in welchem Rahmen die überhaupt möglich ist, das sage ich jetzt mal, um auch mal gegen wirklich so abgrundtief dumme, fast rassistische Argumente vorzugehen, die normal sind in dieser Gesellschaft. Zum Beispiel, oh ja, die Polen, die interessieren sich nicht für Umweltschutz, weil die sind halt noch nicht so weit. Ja, weil, das sagt man dann, weil die Normen in Polen nicht den Deutschen entsprechen. Oder auch sowas wie, in Bangladesch, da sind die Arbeitsbedingungen so schlecht. Deren Politiker, die sind gierig und korrupt. Als würde irgendeine Moral die Politik bestimmen. Nein, eine Regierung dort hat doch überhaupt nicht die ökonomischen Möglichkeiten, wie die Deutsche, einen Sozialstaat zu betreuen oder so einen Umweltschutz zu machen. Da aber ja trotzdem diese als Menschennatur verklärte Marktwirtschaft gelten soll, gibt es dann halt so beschissene Bedingungen dort, zum Beispiel in Bangladesch, die sich Deutschland dann übrigens zunutze macht. Und ich will auch sagen, zunutze machen muss, auch wenn es total perfide ist, das auszusprechen. Aufgrund dieser Art von Gesellschaft, von der wir alle abhängig gemacht sind, sind wir auch davon abhängig gemacht, dass Deutschland seine ökonomische Macht benutzt und zum Beispiel die Arbeitsbedingungen in Bangladesch für seinen Erfolg mitnutzt. Das ist im Übrigen auch mal ein deutscher Erfolg, für die Fans von diesem Laden mal so gesagt. Und damit sei auch mal angerissen, warum das, was im Volksmund Ausbeutung genannt wird, und zwar das Arbeiten so richtig beschissenen Bedingungen, auch eingekauft ist, egal bei welcher Staatsführung, die gehört dazu. Der Staat, der garantiert also nicht nur den Kapitalismus, nein, er macht sich auch noch von seinem Erfolg abhängig. Und damit uns alle. Wir, die uns nie ausgesucht haben, von dieser Scheiße abhängig zu sein. Aber das wird gemeinhin in dieser Gesellschaft gleichgesetzt mit, naja, der organisiert halt die Wirtschaft, damit die Leute davon leben können. Und Was einfach nicht der Zweck ist, das ist eine glatte Lüge. Es ist der Idealismus, dass beim richtigen Regieren stünde der Staat halt souverän über der Wirtschaft und macht sie sich ihm zunutze, und das ist ja gleichbedeutend damit, dass es auch dem ganzen Volk was bringt. Und dafür nutze ich jetzt das bisschen komplizierte Wort demokratischer Staatsidealismus. So stellen sich Demokraten grundsätzlich den Staat falsch eben vor. Das Wohl von allen seinen Untertanen oder BürgerInnen, es will ja keiner Untertan sein, das gehört vom Ding her zu diesem Staat dazu. Dabei können sie nie beweisen, dass der Erfolg des Staates an sich zwangsläufig auch gut für alle seine BürgerInnen ist. Andersrum funktioniert die Gleichung jeden Tag. Bei Misserfolg, dass das für alle eher blöd ist, ja, da muss man nur mal rausgucken. Eigentlich will ich auch diesen Part gar nicht so lang werden lassen. Aber aufgrund des aktuellen Wahlkampfs komme ich um einen Bereich nicht herum. Es ist so dumm, man muss einmal was dazu sagen. Außenministerium bzw. auch Verteidigungsministerium. Ich beginne mal, das staatlich gewollte Geschäfte machen der deutschen Unternehmen, das wäre ziemlich begrenzt, wenn es an der deutschen Grenze Halt macht. Deutschland ist eine Exportnation. Was vielleicht erstmal freundlich klingt, oh, man exportiert Güter in die Welt, heißt mal auf neutral gesagt, deutsche Unternehmen benutzen Märkte außerhalb Deutschlands zum Gewinne machen. VW, Siemens, ThyssenKrupp und unzählige mehr. Dafür braucht es zwischenstaatliche Verträge, Abkommen und Absprachen. Denn es handelt sich überhaupt nicht um Geschäfte des Kalibers, oh, keine Ahnung, du hast Bananen, wir haben Autos, lass uns tauschen, dann hat jeder ein bisschen was. Nee, nee, im Gegenteil. Unsere Unternehmen, die deutschen Unternehmen, die sollen auf dem fremden Markt Profite für Deutschland machen, beziehungsweise für sich selber, und Deutschland profitiert dann von deren Profiten. Dabei will und muss auch der andere Staat genauso seine Unternehmen voranbringen. Jeglicher Verkehr zwischen Regierungen ist also von folgendem Prinzip bestimmt. Man lässt das Walten des anderen Staates innerhalb seiner Souveränität nur zu und auch nur so zu, wie es halt einem selber nützt. Es ist ein Konkurrenzverhältnis. Aufgrund dieser Ökonomie bzw. ihrer weltweiten staatlichen Durchsetzung sind alle Menschen der Welt abhängig gemacht vom erfolgreichen Abschneiden ihres Staates in der Konkurrenz. Und wenn die auch wirklich dann das gut finden, StaatsbürgerInnen sein wollen, ja, dann sind sie auch wirklich, dann stehen sie auch als Feinde gegenüber. Nicht erst, wenn sie dann von ihren Staatenführern in den Schützengraben geschickt werden, sondern schon vorher. Das ist keine harmonische Ordnung der Welt. Damit nun aber kein Staat einfach per Gewalt gegen diese zwischenstaatlichen Vereinbarungen verstößt, braucht es zwingend Militär. Von der einen Seite, damit kein Staat einfach die Souveränität des anderen missachtet und ohne Gegenwehr per Gewalt das durchsetzt, was er möchte. Von der anderen Seite gesehen, als Druckmittel diese zwischenstaatlichen Abkommen auch wirklich durchsetzen zu können. Und somit kann man schon mal ganz abstrakt festhalten, diese Form von Gesellschaft und diese Form von Weltordnung, also von kapitalistischen Nationalstaaten, wie auch Deutschland einer ist, die allesamt in einer Konkurrenz zueinander stehen, die braucht nicht nur das Militär, sondern macht seinen Nutzen sogar notwendig, wenn halt einige Staaten nicht bereit sind, entsprechende Verträge, Beziehungen oder andere Abkommen einzuhalten oder einzugehen. Und ganz konkret passiert nichts anderes, gerade auch in der Ukraine. Da die ukrainische Regierung mit ihrem notwendigen Interesse nach einer ökonomischen Machtgrundlage für ihre politische Souveränität mehr Potenzial gesehen hat, wenn sie mit dem Westen Beziehungen machen und die Verbindung nach Russland weitestgehend abgebrochen hatten, ja, in dem Moment war Russland mit seinem notwendigen Interesse nach der ökonomischen Machtgrundlage für seine Souveränität entsprechend geschädigt. Einer der letzten Staaten, mit dem russisches Kapital und Staat, also außerhalb ihrer Grenzen, noch für sie gute und ich will auch sagen notwendige Geschäfte machen konnten, hatte dieser Staat nun aufgekündigt. Das ist für Russland erstmal eine reale Katastrophe. Der Angriff Russlands als das Bestreben mit seinem Militär, diese Beziehung wiederherzustellen bzw. zu demonstrieren eher, dass so mit einer Weltmacht nicht einfach umzugehen ist, ist dann wiederum ein reales Problem für den Westen und auch Deutschland, die für sich wiederum den Anspruch stellen, mit der EU und Co. zu bestimmen, wie diese zwischenstaatlichen Regierungen greifen. Und naja, was haben wir jetzt davon? Einen eskalierenden Krieg, bei dem auf allen Seiten PolitikerInnen mal mit Worten um sich rumschmeißen, als wär's nix, die einfach mal schwupps das Ende von der Zivilisation bedeuten könnten. Und natürlich ist ein Krieg, um das jetzt vielleicht mal gerade zu rücken. Genauso wie diese Zeitenwende. Das ist kein Naturgesetz. Nach den Notwendigkeiten der Macht, die halt in ihrer Logik für Staatenführer, egal ob demokratisch oder autoritär, nach den Notwendigkeiten der Macht sind diese grausamen Dinge halt notwendig. und für besondere Unterstützer der BürgerInnen der Ukraine. Das ist überhaupt keine Entschuldigung für einen Krieg, sondern mal eine vernünftige, aber tiefgreifende Kritik am Krieg. Es erklärt, wie Staatenführer auf so eine Scheiße kommen. Es sind Gründe, die angelegt sind im Aufbau dieser Gesellschaften. Entsprechend kann ich mal ganz plump sagen, hier liegt der Hund begraben. Wenn also die Notwendigkeit, dass regiert werden kann, dazu führt, dass Staatenführer Kriege befehligen oder Aufrüstung befehligen, wenn das eine Notwendigkeit ist, ja, dann muss man vielleicht mal diese blöde Notwendigkeit in Frage stellen. Sorry. Hier ist mal ziemlich knapp umrissen, warum eine bessere Welt nicht gewählt werden kann. Das ist alles eigentlich ein bisschen unterkomplex jetzt gewesen, aber mehr passt jetzt in so eine Art von Vortrag auch nicht rein. Dass man mit seiner Wahl, einer Wahl, nur da man mit einer Wahl nur das Personal wählt, die Gründe für einiges an Übel aber in den Ämtern liegen, kann man eben einiges an Übel auch nicht abwählen. Jetzt ist das Übel aber dummerweise ziemlich existenziell und hat System. Es ist die grundsätzliche Art und Weise der Gesellschaft, in der wir leben, von der wir abhängen. Und diese Erklärung, die schließt im Übrigen auch mal eins ein. Nämlich welche Prinzipien, das sind alle bisher genannten, mal überwunden gehören, wenn man diese Probleme überwinden möchte. Das Klimathema habe ich jetzt mal aus Platzgründen einfach unter den Tisch fallen lassen. Für das gilt es aber genau für grundsätzlich dasselbe. Klimaschutz kann nur so weit gehen, wie es mit Deutschlands Erfolg eben zusammengeht. Und das tut es jedenfalls nicht so, dass wir hier im Raum noch um den Klimakollaps drumherum kommen. Schade. Eine etwas ausführlichere Behandlung damit findet ihr übrigens in unserer Broschüre, die wahrscheinlich auch da irgendwo ausliegt, oder? Super, genau. Okay, das reicht doch jetzt erstmal an Staatsbürgerkunde hier, was ich gemacht habe. Ich fasse das eben Gesagte mal zusammen. All die Sachzwänge, von denen man die Politiker immer sprechen hört und die Menschen so viel Leid zumuten, die sind real, die sind notwendig. Das wirklich alles Entscheidende ist nur notwendig eben für die erfolgreichen Geschäfte der Unternehmer. Für eben jene wenige, die so viel Eigentum haben, dass sie die ökonomische Macht haben, von der Arbeit anderer zu leben. Und alle anderen sind, und das ist im dargestellten Aufbau dieses Staatswesens angelegt, Mittel zur Reichtumsvermehrung der anderen. Und die Leistung des Staates ist eben, uns alle davon abhängig zu machen. Da haben wir aber richtig Geburtstag. So, das steht nämlich nicht zur Wahl, sondern eben die Menschen, die diese Gesellschaft regieren. Und wer meint trotzdem, die Demokratie, die sei aber das Beste, was wir haben, dem will ich in dem Hinblick mal sagen, okay, wenn ihr es nötig habt, diese kapitalistische Gesellschaft zu regieren, ja, dann ist die Demokratie, wie sie wirklich hier ist, nicht irgendein Ideal an sie, dann ist sie, wie sie hier wirklich ist, dann ist sie super. Und damit leite ich über zur letzten Frage. Wofür ist denn nun die Wahl gut? Ich habe ja angekündigt, dass das was anderes ist, als wie sich die Leute landläufig immer vorstellen. Und das möchte ich jetzt abschließend in aller Kürze abhandeln. Zwei Punkte. Erstens, ganz realpolitisch. Es ist jetzt gar nicht mal so einfach und übrigens auch überhaupt nicht widerspruchsfrei, so einen Verein wie Deutschland zu regieren. Wie viel Eingreifen in die Wirtschaft, wie viel Eingreifen in die Freiheit der Unternehmen, welche Steuern, wie viel Steuern, wie soll der Sozialstaat aussehen, was kann weg vom Sozialstaat, mit welchen Partnern klappt es in der internationalen Konkurrenz, wo könnte man vielleicht ein bisschen Souveränität abtreten, wo braucht es auf jeden Fall noch die direkte Souveränität, Deutschland und so weiter. Das sind ja alles Fragen, mit denen schon die ganzen Politiker, die Minister innerhalb einer Regierung im Clash miteinander sind. Ganz verkürzt gesagt, je nach Weltlage und vor allem nach Position des Landes in dieser Weltlage, braucht es für denselben Zweck, also das Regieren garantieren, den Staat nach vorne zu bringen, eben verschiedene Programme. Dafür, dass jetzt kein Politiker sich an seiner Macht festklammert mit irgendwelchen veralteten Ideen, die dann vielleicht eher nur der Macht des Politikers irgendwas bringen, aber gar nicht mehr dem Wohl des großen Ganzes, also dem Laden mit all seinen blöden Sachen, die ich gerade beschrieben habe, damit das eben nicht passiert und garantiert wird, dass es wirklich um die Belange von Deutschland geht, ist so ein Wahlkampf eine super Sache. Da müssen die sich alle 4 Jahre beweisen, dass sie wirklich Deutschland zum Ziel haben und nichts anderes. Haben ihre jeweilige Position, mit denen sie dann in den berühmten Wettkampf der Ideen gehen, wie sie halt meinen, dass Deutschlands Erfolg am besten zustande kommt. Und das müssen sie jetzt den Wählern glaubwürdig verkaufen können. Und nach der Wahl stört dieser Unterschied auch gar nicht mehr. Dann streiten sich eben die Parteien in den Koalitionsgesprächen, welcher Weg es denn nun wird, welcher halt am besten ist, um Deutschland voranzubringen. Und das Ergebnis davon, das bekommen die Bürger dann auch im Übrigen ohne Abstimmung mitgeteilt und haben sich daran zu halten. Mein zweiter Punkt, und das passt auch dazu, hat einfach das mit dem Wählen auch total eine ideologische Komponente, die nützlich ist für diesen Staat. Im Wahlkampf wird nämlich die Unzufriedenheit der Bürgerinnen angesprochen. Es wird geschaut, wo hat das Regieren zu Unzufriedenheiten unter den Regierten geführt. Nun geht der findige Wahlkämpfer aber mit dieser Unzufriedenheit nicht so rum, wie ich das gerade gemacht habe. Also man guckt sich nicht an, was ist das Problem, was ist die Wurzel des Problems, welche Konsequenzen zieht man darum? Nee, nee. All das, was ich gerade besprochen habe, all das wird als Basis jeglicher Weitergedanken erstmal stumpf vorausgesetzt. Und um es mal nicht ganz so vortragsmäßig zu machen, habe ich ein Arbeitsblatt aus meiner Berufsschule mitgebracht, was nämlich total repräsentativ für derlei Debatten ist. Hier, Politik bei Herr Weyerer. Was ist schiefgelaufen in Deutschland? Was sollte geändert werden? Lässt sich das durchsetzen? Ich lasse mal hervorweg, dass ich da fast ausgerastet bin in der Stunde. Aber naja, es ist halt ein Arbeitsblatt, wo jetzt wir als Klasse mal unsere Unzufriedenheiten aufschreiben sollten und eben auch die Konsequenzen aus den Unzufriedenheiten aufschreiben sollten, um halt dann der Frage näher zu kommen, welche Partei denn nun jeweils zu unseren Antworten passt. Und diese Art, wie man auf diese Unzufriedenheit losgeht, wie die auf diesem Arbeitsblatt da ist, das ist einfach nur total repräsentativ und unterstreicht, setzt wirklich ein Ausrufezeichen hinter meiner Eingangsthese, dass mit der Wahl die BürgerInnen halt den Zwecken des Staates untergeordnet werden. Ja, was ist schiefgelaufen in Deutschland? Jegliche Unzufriedenheit wird mit der ersten Frage schon mal auf eins zurückgeführt. Es sei etwas schiefgelaufen. Falsches Regieren, Staatsversagen. Das schließt ein, bei richtigem Regieren gäbe es das Problem nicht. Mit den Mitteln des Staates und einem willigen Volk könnte man theoretisch die Gründe der Unzufriedenheit beseitigen. Ist das ideal, was damit klingt? Wie ich gerade bewiesen habe, ist das aber bei ziemlich ausschlaggebenden Sachen einfach eine Lüge. Dieser demokratische Staatsidealismus eben. Die zweite Frage, was sollte geändert werden? Ja, was ist denn damit gemeint? Wohl kaum die Basis der Gesellschaft zu zerhauen. Die steht ja mit der ersten Frage gar nicht zur Debatte. Es geht um eine alternative Staatsführung. Wie kann man diesen Laden, in dem du lebst und dessen Erfolg wir dich abhängig gemacht haben, denn besser regieren? So sprechen einen die Politiker an. Die Leute werden angehalten, sich gar nicht um ihr Problem alleine zu kümmern, sondern sich geistig in das große Ganze hineinzuversetzen. So denken wie der Bundeskanzler. Eben zu denken, wie könnte denn nun mein Interesse im großen Ganzen in Deutschland nach all diesen Notwendigkeiten denn harmonisch vorkommen? Ja, und bei der Frage, ist das realistisch, lässt sich das durchsetzen, da kommt dann halt das böse Erwachen, wenn man dann nicht staatstragend genug war in der Beantwortung seiner Fragen. Dann sagt einem der Lehrer Folgendes, was er recht häufig sagen musste: Nein, deine Vorstellung, das sind Traumtänzerei. Ist ja nett, dass du, keine Ahnung, eine höhere Ausbildungsvergütung willst, von der du dir dann auch mal ohne Schwarzarbeit was Geiles leisten kannst. Ja, du bist aber gar nicht alleine in der Gesellschaft. Denk doch mal an deinen Chef. Wie soll denn der das bezahlen? Die Ausbildung, das Ausbilden, das kostet ihn ja auch. Und aktuell ist die Gesamtauftragslage auch nicht super. Wir brauchen noch den Mittelstand. Würden die jetzt höhere Löhne zahlen, würde ein Betrieb nach dem anderen schließen. Und dann ist auch gar kein Geld mehr für die Sozialleistung da, die du im Übrigen beziehst. Ja, das ist zu kurz gedacht von dir. Das ist Traumtänzerei. Ja, und das hat jetzt zwar mein Lehrer so gesagt, aber das ist halt auch eine typische Politikerantwort. Es ist doch einfach falsch zu behaupten, im Wahlkampf wird einem das Blaue vom Himmel versprochen. Ich habe am Anfang gesagt, diese ganzen Sprüche, oh, die lügen alle, Zirkus, bliblablub. Nee, die versprechen einem doch gar nicht das Blaue vom Himmel. Das gilt doch sogar als unseriös und als eine mangelnde Führungsqualität. Es wird einem nur eins versprochen. Deutschland, das wird einem versprochen. Beziehungsweise halt eine bessere Regierung. Entsprechend finde ich es sogar verharmlosend zu sagen, die Politiker lügen und brechen ihre Versprechen. Nee, nimm das mal ernst, was die oder halt mein Politiklehrer da stellvertretend für dich sagt. Jedes partikuläre Anliegen, das die mündigen BürgerInnen der Politik vortragen, muss eins beweisen, dass es im Interesse der gesamten Nation ist. In anderen Worten, das Anliegen gilt nur, wenn die PolitikerInnen ihm Glauben schenken, dass es den Staatszwecken entspricht und tatsächlich diese sogar voranbringt. Deshalb habe ich ja mal ein Zitat mitgebracht. Ich verwechsel die Laptops. Ein Zitat mitgebracht. Ich habe mal die Seite der SPD angeguckt, Arbeiterpartei seinerseits. Und da habe ich folgendes Zitat zum Mindestlohn gefunden. Der Mindestlohn, der sichert Arbeitsplätze und verbessert die Einkommenssituation von Millionen Beschäftigten deutlich. Er fördert reguläre, sozialversicherte Beschäftigung und führt zu weniger Sozialausgaben. Der Mindestlohn ist eine soziale und ökonomische Erfolgsgeschichte unseres Landes. Er trägt maßgeblich dazu bei, die Binnennachfrage, die Konjunktur und damit auch die Beschäftigung in unserem Land zu stabilisieren. Selbst die kleinste soziale Verbesserung unterliegt dieser Frage. Es braucht also nicht einfach den größten Niedriglohnsektor Europas und eine richtige Scheißperspektive von Millionen von Leuten, damit es einen Mindestlohn gibt. Nee, nee. Man braucht erstmal, was steht da? Weniger Sozialausgaben, eine ökonomische Erfolgsgeschichte für das Land und eine erhöhte Binnennachfrage und eine angekurbelte Konjunktur. Ja, juhu. Und wenn selbst die kleinste soziale Verbesserung der Frage unterliegt, dem großen Ganzen zu dienen, dann ist es halt umgedreht. Umgedreht. Also bringt es die Zwecke nicht voran, dann gilt halt deine hohe Meinung überhaupt nichts. Kannst du nicht beweisen, dass deine blöde Armut, dein armes Klima, die Opfer von Krieg oder Hungerleidende, die in den ärmsten gemachten Teilen der Welt zum Beispiel, wenn du nicht beweisen kannst, dass diese Probleme anzugehen, dem größten Ganzen etwas nutzt, ja, dann hast du halt zu schweigen. Kannst eine NGO gründen für dein Weltverbesserertum. Und da alle wissen, dass sie vom Erfolg des großen Ganzen abhängig gemacht sind, denken die meisten Leute ja auch gar nicht jetzt so traumtänzerisch wie jetzt in meiner Berufsschulklasse. Nee, nee, die sind schon richtig staatsverantwortlich. Und somit finden die meisten BürgerInnen es ist nicht mal blöd, wenn Sie solche Plakate hier sehen. Dann steht da sowas drauf, Mittelstadt Merz aus Verantwortung für Deutschland. Okay, also man kann Merz jetzt nur schlecht finden, weil der schlecht für Deutschland wäre. Ja, wäre der gut für Deutschland, dann fände ich auch den Merz klasse. Oder Annalena Baerbock sagt einfach nur zusammen. Ja, zusammen, wir, Deutschland, trihu. Das ist ja gar kein Inhalt mehr drin. Oder starker Kanzler, starkes Deutschland. Und klar, das finden nicht alle Leute geil, aber jetzt mal CDU, SPD und Grüne zusammen, das ist ja schon mal ein beachtlicher Teil der Gesellschaft, die was anfangen können damit, wenn Leute ihnen einfach nur versprechen, ja, halt Deutschland zu dienen. Sie machen halt den Fehler, ein funktionierendes Deutschland, was von Grund auf schon zu ihrem Schaden ist, auch noch zu wollen. Und nun, nach diesem konstruktiven Rumgedenke, wie zum Beispiel auf meinem Arbeitsblatt, aber wie halt der Wahlkampf funktioniert, nach diesem konstruktiven Rumgedenke, wie man nun auf Basis dieser Gesellschaft sein Anliegen umsetzen kann, fällt eines ganz hinüber, nämlich das Infragestellen der Prinzipien, die all diese Überlegungen doch unterwerfen. So bilden die Parteien keine alternativen Vorstellungen von Gesellschaft, sondern repräsentieren eben die verschiedenen Ansichten, wie denn nun die Staatsgeschäfte am besten laufen sollten. Und im Wettkampf um die beste Idee findet sich dann halt ein Kompromiss. Ja, auch so eine Schönheit dieser Demokratie. Die systembedingte Unzufriedenheit der Regierten aufs Personal und ihre scheiternde Umsetzung der Verheißung des guten Regierens zu lenken. Damit wird nicht nur diese Unzufriedenheit von ihren Ursachen weg, sondern hin zu einem konstruktiven Mitmachen auf die Staatsgeschäfte gelenkt. Das würde ich mal nennen, das ist eine regelrechte Schule des Nationalismus, so ein Wahlkampf. Vom eigenen Interesse zum nationalen Interesse. Und ja, das gilt auch sogar für die Linken. Es gibt ja dieses eine Plakat in diesem Wahlkampf. Ist deine Rente zu niedrig, hat Scholz versagt. Wenn man jetzt mal sagt, ja okay, die Rente ist niedrig, weil Scholz nicht geliefert hat. Ja, damit lenken sie doch die Unzufriedenheit auf die übliche Lösung. Dann müssen eben andere regieren. Wählt uns, wenigstens um Druck zu machen. Ja, und der Witz ist, selbst wenn sie richtig Druck machen, vielleicht sogar in Regierungsverantwortung kommen, um die genannten Notwendigkeiten der Macht kommen sie eben nicht drum rum. Sie können die Rente nicht weiter erhöhen, als dass die Erfolgsgrundlage dieser kapitalistischen Exportnation gefährdet werden würde. Und das Grundproblem, dass bei dieser Art von Gesellschaft halt am Ende zig Rentner eben gearscht sind, das wird überhaupt nicht angetastet. Es ist eben was anderes zu sagen, was die Ursachen eines Problems sind und was zu beseitigen gilt, als zu sagen, wir bieten es an, besser zu machen. Und auch sowas, also ich will jetzt überhaupt nicht auf diese Partei einhacken, also alle dieser Gestalten, dort sind mir unsympathischer, aber solche Gedanken tragen dazu bei, dass jedermann es halt selbstverständlich findet, dass es da zum Beispiel bei den Renten irgendwelche Grenzen der Machbarkeit gibt. Weil die Grundweg, falsche Versprechung des Staates an sich, die sitzt dadurch richtig fest im Sattel und führt dazu, dass auf so Fragen von unseresgleichen, warum man sich denn jetzt um diesen Laden hier scheren sollte, indem allein im letzten Jahr 1 Million Armutsbetroffene mehr dazugekommen sind, während immer mehr Reiche es sich gut gehen lassen, eine Frage dann wird, die sich nie stellt. Im Gegenteil, ich mache die Erfahrung, dass die meisten sich sogar empören, wenn ich mal so eine Frage stelle, weil die sich eben selber dann mit dem Staat identifizieren. Ja, dann ist die Demokratie wirklich das Beste, was wir haben. Ein komisches Wir haben wir da. Bevor ich jetzt zum Abschluss komme, wegen dem ganzen Rechtsruck dieser Tage. Es ist übrigens kein Kunstgriff, von der Ansicht, die Schattenseiten der Gesellschaft seien ein Zeichen davon, dass die Regierung versagt hätte, zu einem heftigeren Urteil zu kommen. Und zwar zu der Annahme, naja, wenn wiederholt jetzt dieses Ideal des Staates nicht eingelöst wurde, vielleicht dient ja die Regierung gar nicht mehr dem eigenen Land, sondern irgendwelchen fremden Zwecken. Vielleicht sind die ja gesteuert von den Bankern, von den Gutmenschen oder gleich dem Ausland und verraten das Volk und die Nation. Ja, und wenn man dann auf so einen Gedanken kommt, dann meint man auch, ja okay, dann braucht es jetzt eine besondere Härte, um mal die wirklichen Interessen der Nation durchzusetzen. Somit ist die Lüge, auf die dieser Staat beruht, nicht einfach nur falsch und systemerhaltend, sondern auch noch ein Pulverfass, meiner Meinung nach. Ein Pulverfass, das die enttäuschten demokratischen Fans von Deutschland aktuell zu Scharen nach rechts treibt. Was heißt das nun? Naja, wer die heutige Analyse teilt, und ich stelle die jetzt gleich mal zur Debatte, dass all dieses Leid zu diesem Laden hier dazugehört, dem kann ich für nächsten Sonntag wohl keine Empfehlung aussprechen. Aber das ist auch überhaupt nicht mein Punkt. Also, es ist mir egal, ob ihr wählt oder nicht, ungültig wählt oder irgendeinen Protest wählt. An den Sachen, die ich vorhin beschrieben habe, ändert das gar nichts. Eher möchte ich was anderes sagen. Und zwar, dass es eben ein fataler Fehler ist, sich konstruktiv Gedanken zu machen, wie denn sein Interesse nun doch etwas besser im großen Ganzen vorkommen könnte. Denn man wird nie an einen Punkt kommen, mal wirklich die Ursachen für all das Leid zu beseitigen, sondern immer nur nachjustieren, dass dieser Staat auch wirklich sein Potenzial ausschöpft. Und damit wird Armut, Ausbeutung, Kriegs- und Fluchtursachen sowie die Klimakatastrophe einfach mal manifestiert. Hätte ich mal darauf verzichtet, einfach mal meinen Geist zu beschränken, und zwar zu beschränken in der Realität der Notwendigkeiten, die es braucht, einen erfolgreichen kapitalistischen Staat zu regieren. Hätte ich das mal gelassen, dann wäre mir auch als Fridays for Future-Aktivist einiges erspart geblieben. Hätte mich nicht zu irgendwelchen staatstragenden, aber völlig zu kurz gedachten Gedanken gebracht, wegen denen ich dann gute 2 Jahre versucht habe, das Klima notfalls zu Lasten des Verbrauchers irgendwie zu retten. Was eh eine Sackgasse ist. So, nun soll aber mein Plädoyer auf gar keinen Fall heißen, und das ist mir wichtig, es soll auf gar keinen Fall heißen, sich einem Fatalismus hinzugeben, dass man ja eh nichts ändern könnte. Im Gegenteil, das ist ein Aufruf, eben dort, wo man bisher selbst oder wo auch andere von der eigenen Unzufriedenheit den Übergang gemacht haben zur Suche nach einer besseren Politik, also einem besseren Herrschaftsangebot. An dieser Stelle sollte man mal innehalten und sich auf die Suche machen nach den wirklichen Gründen für das, woran man sich stört. Mein Appell ist es, keine falschen Ideale an dieses Gemeinwesen zu stellen, sondern sich mal geistig frei von diesen blöden Sachzwängen zu machen, die so gesehen ohnehin nur denen nützen, die erfolgreich darin sind, von der Arbeit anderer zu leben. Und ja, den Grund zu finden, das heißt noch lange nicht, ihn zu beseitigen. Das bringt überhaupt nichts erstmal. Das System zu verständern ändert auch nichts daran, dass ich morgen um 7:30 Uhr wieder zur Arbeit muss. Ist aber der erste Schritt, um erstmal überhaupt Leute zu gewinnen, die da nicht mehr mitmachen wollen. Deshalb mein ganz klarer Appell. Hört doch auf, euch irgendeine Wirkmächtigkeit hier in der Demokratie auszudenken, sondern lasst uns doch gemeinsam eine aufbauen, indem man dann halt Mitstreiterinnen gewinnt, die anders leben wollen. Wenn man dann so weit ist, dann kann man sich auch genauer überlegen, streiten und beratschlagen, wie denn nun die Gesellschaft genauer aufgebaut wird, wenn man halt wirklich mal den Zweck hat, dass man gemeinsam die Gesellschaft vernünftig organisieren möchte. Und eine aufmunternde Sache, um das mal klar zu machen, dafür müssen wir nicht wieder 4 Jahre lang warten und auf irgendwelche PolitikerInnen vertrauen, sondern damit können wir direkt loslegen. Einzig und allein mit seinem eigenen Verstand. Und das klappt im Übrigen gemeinsam auch besser als alleine, warum ich an dieser Stelle mal Werbung für den viel cooleren Verein als Deutschland, nämlich dem Kollektiv Morgenrot, machen möchte. Und wenn man uns dafür radikal nennt, in den heutigen Zeiten, in denen Geflüchtete, die noch nicht in den Lagern an den EU-Außengrenzen gesperrt sind, nun bis zu ihrer Deportation in Abschiebeknäste gesteckt werden, in Zeiten, in denen die größte Aufrüstung seit dem Dritten Reich voranschreitet, in Zeiten, in denen die Verarmung immer weitergeht, in Zeiten, in denen alle Welt angehalten ist, das Geschäftemachen ihrer nationalen Eigentümer anzuheizen, zu ihrem Leiden, und das alles noch immer nur ein dumpfer Vorgeschmack ist darauf, was in unseren Lebzeiten noch alles kommen wird. Ja, in diesen Zeiten weigere ich mich übrigens, für das eben Gesagte extrem genannt zu werden. Diese Demokratie, dieses Deutschland, dieser Kapitalismus auf der Welt, das ist das Extreme. So. In dem Sinne, das war mein vielleicht etwas ausufernder Diskussionsanstoß. Das würde ich jetzt mal zur Debatte stellen.